Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Kultur, der Podcast. Heute mit der Folge 14 von Offenbarung 23 mit dem Titel Das Bernsteinzimmer. Ja, da sind wir wieder mit Folge 14. Mir gegenüber der wunderbare Dirk Fenske. Hallo.
Hallo Markus, hallo Leute.
Ja, Dirk ist heute ein bisschen erkältungsmäßig angeschlagen, aber wir werden das heute durchziehen. Mein Name ist Markus Kuslinski und ja, wir arbeiten uns heute mal durch die Folge 14. Würdest du eine kleine Einleitung machen? Hast du ein kleines Gefühl zu vermitteln zur Folge?
Naja, also als erstes, wir hoffen natürlich, dass wir am Ende des Folges, der Folge das Bernsteinzimmer gefunden haben.
Auf jeden Fall.
Es beschäftigt uns ja nun alle, wobei ich sagen muss, ich habe festgestellt, die meisten Leute haben so gar nicht so eine richtige Vorstellung davon, wie dieses Bernsteinzimmer eigentlich aussieht. Ich habe früher, ich kann mich daran erinnern, in jungen Jahren habe ich auch immer so arge Fantasien davon gehabt, wie ein Bernsteinzimmer aussieht. Ich dachte, das wäre komplett transparent und so. Das ist natürlich alles Blödsinn. Das Bernsteinzimmer, eins der großen Rätsel der Menschheit. Wo ist es? Ist es noch da? Ist es schon weg? Ist es kaputt? Wer hat's? Keiner weiß es so genau. Wir werden im Laufe dieser Folge versuchen, Georg auf den Spuren dieses Zimmers zu folgen. Aber zunächst landet er erstmal aus seinem schottischen Kurzaufenthalt mit Kim im Tempelhof. Und hier merkt man natürlich auch, das Hörspiel ist noch ein kleines bisschen älter. Heutzutage kann man nicht mehr im Tempelhof landen. Das wäre jedenfalls gefährlich.
Aber man kann sich da wunderbar sonnen und seine Freizeit verbringen und man kann dort wunderbar was trinken. Man konnte dann auf der Wiese liegen, man kann da auch ein bisschen grillen und auch wunderbar Fahrrad fahren.
Ja, aber fürs Longboard ist der Belag meistens echt zu kacke.
Zu hobelig, ja.
Das hätte ich jetzt zu bemängeln.
Aber für die Lenkdrachenfreunde unter uns, schöner Ort dafür, weil da immer so ein bisschen Wind herrscht. Das ist dafür wieder sehr schön.
Ja, und ich muss sagen, ein Kultort für mich, weil ich tue es nicht oft, aber dort trinke ich immer eine Berliner Weiße.
Oh, schön.
Eine Grüne.
Eine Grüne. Ja, eine Grüne Weiße.
Die beste ist.
Okay. Ja, kommen wir zurück zum Hörspiel. Das Hörspiel hat 22 Kapitel, ist eine Stunde und 10 Minuten lang und ist aus dem Jahre 2011. Dirk hat es schon angesprochen. Man merkt so ein bisschen an den Reminiszenzen an den Flughafen Tempelhof, der heute nicht mehr offen ist. Man trifft sich, Kim und Georg sind im Anflug auf Berlin und Georg hat so ein bisschen, ja, hat so ein bisschen die Schnauze voll von diesen Abenteuern, ne? Er ist so ein bisschen durch, er sieht nur noch finstere Typen, er wird ständig in irgendwelche Sachen reingezogen, er wirkt so ein bisschen durch.
Er wirkt auf jeden Fall ein bisschen durch, aber es ist ihm nicht lange gegönnt, darüber zu sinnieren, denn noch bevor sich die Ereignisse überschlagen, fängt er erstmal fröhlich an, mit Kim darüber zu reden, woher denn Tempelhof wohl seinen Namen hat, und man kommt hier sehr schnell auf den Templerorden und auf die sogenannte, wie ist das, die Komturei.
Der Tempelritter, genau.
Die Komturei der Tempelritter, genau. Ich bin nur nicht mal nicht sicher, ob ich das Wort richtig ausspreche oder ob ich da eine Silbe vergesse. Das heißt, auch hier geht es natürlich jetzt schon wieder direkt in eine verschrobene Gesellschaft rein, von der keiner oder die meisten Leute gar nicht so genau wissen, was sie ist. Jetzt sind wir schon wieder im Templerorden. Und die Brüder haben also das Ganze mal so genannt. Es ist auch ein Stückchen Berliner Stadtgeschichte. Hier wird auch nichts Verschwörerisches erzählt, sondern es ist de facto einfach genauso geschehen. Wobei man mit dem Wortstamm nicht so ganz schlüssig ist. Wer da Interesse hat, der möge da mal einsteigen. Ansonsten könnten wir jetzt natürlich hier wahnsinnig lange Debatten darüber führen, warum Tempelhof genau Tempelhof heißt. Sie landen auf jeden Fall, verlassen das Flugzeug und dann aber... Auch dann ist der lockere Plausch über den Templerorden.
Kann ich nochmal ganz kurz einhaken?
Ungern, ja. Aber ja.
Also die Komturei Tempelhof. Ich muss da leider nochmal ein bisschen einhaken. Aha. Ich habe da noch ein bisschen was dazu für die Geschichtsfreunde. Ein Kommandopunkt in Tempelhof der Templer, der Tempelritter, und war eigentlich in Teltow. Also gar nicht so in Tempelhof veranlagt, lustigerweise, und lag ein bisschen anders. Und hat auch was mit der Gründung der Templerorden lustigerweise zu tun. Also es ist alles sehr nah. Und da muss man dazu sagen, dass Leute, die nicht aus Berlin sind, muss man erklären, wenn man hier ist, es gibt also Tempelhof und dahinter liegt dann irgendwo Mariendorf und Marienfelde.
Und also, Rixdorf.
Genau, also da liegen so Orte, die klingen schon so ein bisschen nach Religion und Tempel und so.
Richtig, das, was bei der beim Mariendorf auch so ist. Bei Rixdorf ist es einfach nur eine abgewandelte Kurzform von Richardsdorf. Also, wenn wir hier
laut verschiedenen
der Etymologie frönen wollen, dann genau. Kommt das daher. Der Streifen der Templerorden oder dieser gesamte Streifen um Telto hat sich ziemlich gestreckt und war meines Erachtens, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so ein bisschen um die Gefilde nach Osten zu sichern. Die hatten sich dort also ziemlich breit gemacht und ja.
Also auf jeden Fall hält das Flugzeug auffällig weit vom Terminal weg und das kommt T-Rex schon komisch vor, aber seit Tupac hat er so viel erlebt, es müsste ihm eigentlich schon dämmern, was jetzt kommt. Also
ja, richtig. Da, also jeder
ist immer noch überrascht, ne? Er ist immer noch überrascht.
Ja, er ist immer noch überrascht. Also natürlich, es wird kurz erwähnt, Indiana Jones wurde teilweise, der letzte Kreuzzug wurde auf dem Flughafen Tempelhof erwähnt, auch sie sprechen beide drüber. Hm. Und sie sprechen über die Gestalten mit den dunklen Mänteln, die so finster aussahen und überall Nazis und na, wie könnte das anders sein? Ne? Also es ist natürlich die perfekte Überleitung für die, wenn ich in meine Notizen gucke, habe ich draufgeschrieben, Agententypen tauchen auf. Das ist irgendwie ziemlich witzig, ne, wenn man schnell, wenn man das so schnell zusammen sagt, Agententypen. Genau, also es sind natürlich in diesem Fall keine Nazis, sondern es sind Männer mit langen schwarzen Mänteln, was per se ja noch nicht schlimm ist, aber die MP in der Hand eines jeden, die lässt also keinen.
Uzis, es werden extra Uzis
erwähnt. Es werden sogar Uzis erwähnt, natürlich werden Uzis erwähnt. Genau, und die Herrschaften kommen nun also stürmenden Schrittes auf die beiden zu. Erst dachten, sie würden vorübergehen, aber dem ist nicht.
Und das Interessante ist, T-Rex wird verhaftet. Interessant, ich dachte.
Naja, verhaftet, ne? Also ja, sie sagen, er würde verhaftet werden. Tatsächlich ist es Sack über den Kopf und sie verschleppen ihn. Also er wird hinten Füßen gefesselt, kriegt einen Sack über die Nase. Und
aber in der verhaftet. Aber in der Agentenwelt ist das wahrscheinlich so. Interessant dabei ist, Kim bleibt dort. Kim bleibt zurück.
Na, Kim kriegt fest eins auf die Rübe.
Ja, aber.
Das wird
aber,
ja auch der hat keine andere Wahl, der ist erstmal.
Ja, aber es ist interessant, dass sie getrennt werden. Also es ist so, sie sonst normalerweise gehen in den Geschichten die Leute dann immer gemeinsam durch oder werden gemeinsam gefangen gehalten. Hier hat man ein klares Ziel, T-Rex, ne? Also hier geht's gar nicht darum.
Ja gut, Kim ist bis jetzt auch nicht weiterhin interessant geworden.
Ja.
Ja, und also ich persönlich fand es mal ganz gut, weil es war in letzter Zeit doch eine ganze Menge Kim.
Ja.
Vielleicht war das auch die Entscheidung des Produzententeams zu sagen, okay Kim, halt jetzt erstmal kurz einen Moment Pause. Hm. Was auch immer. Georg wird verschleppt in ein weiteres Flugzeug. Das Flugzeug fliegt. Danach wird er in einen LKW geworfen. Das kann er alles so mehr oder weniger ertasten und erfühlen und erhören.
Aber kurz noch, es gibt, um die Geschichte zu machen, wir haben hier diesen typischen Break. Es kommt wieder diese Nachrichtenansage.
Ach ja, Entschuldigung, die Nachrichtenansage, die habe ich völlig vergessen.
Genau. Und da geht's in der Nachrichtenansage ist das Thema drin, die Reproduktion des Bernsteinzimmers, das an St. Petersburg übergeben wurde.
Eingeweiht durch Gerhard Schröder und Wladimir Putin.
War es damals schon Putin?
Ich habe das auch geschichtlich recherchiert, das ist korrekt.
Das ist korrekt. Ich habe auch die Fotos, es gibt tatsächlich Fotos darüber, so Nachrichtenfotos typische. Und dann geht es von da aus über in den Vorspann. Und jetzt sind wir in deinem Teil. Ja, es gibt einen wunderbaren Monolog von Helmut Krauss, leider verstorben. Also ich mag immer diese Anmoderationen in die Kapitel von Helmut Krauss. Die sind immer so schön,
ja, vor allem
unauffällig betont. Ne?
Ja, und seine Stimme, wir sind seine Stimme in diesen Sprecherrollen eben auch schon so toll gewöhnt.
Ja.
Man weiß einfach, okay, hier kann man sich jetzt auch fallen lassen und die Situation wird einem hier sensibel und gut oder beschrieben. Mir geht es oft so, dass ich ihn, ich habe jetzt auch gerade einmal kurz gestutzt, dass ich ihn eigentlich kaum wahrnehme. Also so richtig, dass da wirklich einer ist und erzählt, sondern er macht das so, als würde sich eben selbstverständlich gerade eine Szenerie abbilden. Aber stimmt, er redet da, ja.
Ja, und das wird noch interessant, weil er wird noch eine Rolle sprechen, aber die ist noch nicht in Erscheinung getreten. Also er kriegt noch ein bisschen Sprechrolle mehr, außer den Erzähler. Und ja, also wie gesagt, T-Rex wird entführt, er kommt vom Flugzeug in einen Lieferwagen und nach 6 Stunden kommt er am Zielort an und T-Rex wundert sich erstmal, wo er ist. Er ist schwerst beeindruckt und mal wieder ist Gennady Alexandrowitsch Soysekov.
Gennady Alexandrowitsch Soysekov.
Richtig, der Generalleutnant der russischen Armee vor Ort und er begrüßt ihn.
Was heißt denn wie immer? Wir hatten den noch nicht.
Wir hatten den noch nicht?
Wir hatten den noch nicht.
Ist er nicht schon mal aufgetaucht?
Nein, aber er taucht bald wieder auf. So viel können wir schon verraten. Entschuldigung, Spoiler-Alarm.
Ja, Spoiler-Alarm.
Also im Moment taucht er erstmal auf und heißt Georg willkommen in Puschkin.
Genau, im Katharinenpalast.
Im Katharinenpalais. Oder Palast, er nennt es Palast, tatsächlich heißt das Ding Palais. Mhm. Und man befindet sich inmitten der Bernsteinzimmer-Rekonstruktion.
Darf ich kurz nochmal eingreifen, um die Leute noch ranzuholen, damit sie Wikipedia nicht bemühen müssen? Der Katharinenpalast, das fand ich ein bisschen gut dargestellt, weil das fand ich auch ganz, ist die ehemalige Sommerresidenz der Zaren. Und liegt 25 Kilometer südlich von St. Petersburg und ist, ich empfehle wirklich den Hörern mal ruhig mal Wikipedia anzuwerfen, ein schönes blau-weißes Gebäude.
Also ja, absolut.
Sieht auf dem Foto so aus, als müsste man sich es mal angucken. Es ist ein Barockgebäude und im Auftrag der Zarin Elisabeth erbaut worden. Es sieht sehr beeindruckend aus. Ich weiß jetzt nicht, ob man vor Ort genau denselben Eindruck hat, aber es sieht auf dem Foto hervorragend aus.
Richtig. Also nun muss man allerdings auch sagen, das Bernsteinzimmer ist nicht immer dort gewesen. Also es ist tatsächlich einer der historischen Standorte des Katharinenpalastes und somit mit auch eine der letzten bestätigten Aufbauorte. Aber ich glaube, der vorletzte ist es. Also das Bernsteinzimmer für alle Leute, die sich jetzt nicht unbedingt umgehend damit beschäftigen wollen, obwohl es sich wirklich lohnt, wurde einst geschaffen fürs Tabakkabinett von Friedrich dem Ersten. Friedrich der Erste war von den Danziger Bernstein-Drechslern und Handwerkern so beeindruckt, dass sie das machen wollten. Das wurde erst einem Dänen in die Hand gegeben, der erwies sich dann als viel zu teuer, fiel bei der Krone in Ungnade. Dann haben das zwei Danziger Drechsler übernommen, haben dieses Ding gebaut, also in großen Paneelen, sehr aufwendig. Und daran erfreute er sich nun so. Und sein Sohn Friedrich II., als der dann die Macht übernahm, der war dann nicht ganz so angetan davon, weil der war ein Soldatenkönig, den kennen wir auch alle, Friedrich II. Und Friedrich II. Hatte kein Interesse. Der hatte eigentlich nur Interesse daran, wie kann man das Ding irgendwie gewinnbringend anlegen, und hat es daraufhin dem russischen Zaren Peter zum Geschenk gemacht, im Tausch für, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 100 lange Kerls aus der russischen Garde, was ein bisschen ein zweischneidiges Schwert ist, weil das wurde öfter schon gemacht, dass also Paradegardisten in der Geschichte sozusagen an andere Herrscher verschenkt wurden. Und ich erinnere mich da immer noch an die Worte meiner Geschichtslehrerin. Das hat natürlich, zum einen sind das natürlich Elitesoldaten gewesen, die da vergeben wurden, aber zum anderen konnte man sich auch sicher sein, dass man im Zweifelsfall ein paar loyale Typen in der feindlichen Leibgarde hat.
Ja, auf jeden Fall.
Ist aber eine interessante Geschichte. Jedenfalls ging das ganze Ding dann erst nach St. Petersburg, wenn ich mich recht erinnere. Und dann wurde es aber, wurde beschlossen, es in der Sommerresidenz aufzubauen. Und auch das hat 8 Jahre lang gedauert, bis das Ding dann eben im Katharinenpalais aufgebaut wurde und dort erstmal sehr lange Zeit stand. Den Rest kürzen wir ein bisschen ab. Es kam, wollen wir das machen jetzt? Ja, es kam der Zweite Weltkrieg im Rahmen der Aktion Barbarossa, wurde also in Russland eingefallen. Man hat unter anderem auch dieses Katharinenpalais erobert. Es wurde von der Bombe getroffen, aber tatsächlich nur absolut marginal zerstört. Und die deutschen Truppen haben dort übergangsweise einen Stützpunkt errichtet, was gar nicht so schlimm war, und das war auch gar nicht weiter gefährdet, die ganze Geschichte. Es wurde tatsächlich zurückgelassen. Ne? Also die Russen haben es nicht wie viele andere Kunstgüter gesichert und weggebracht, sondern es wurde nur mit einem sogenannten Splitterschutz versehen. Das heißt, man hat es also mit allem Papier und Tapete zugeklebt. Die Deutschen haben es aber natürlich gefunden. Und die deutschen Truppen haben sich aber so unverantwortlich dort benommen, dass also der Heerleitung berichtet wurde, dass das die Integrität dieses Bernsteinzimmers eben unter Wert gefährdet sei durch das Benehmen der deutschen Truppen. Und es wurde dann kurzerhand abtransportiert, und da verliert sich dann die Spur. Erstmal nach Königsberg. Da war es, glaube ich, nochmal aufgebaut. oder?
Also das ist gar nicht so gesichert alles, aber es gibt die Geschichte.
Doch, ich glaube, bis dahin ist es gesichert. In Königsberg ist es, glaube ich, entweder noch zumindest abgeladen oder sogar noch mal partiell aufgebaut gewesen. Doch war es, weil der Raum, in dem es aufgebaut wurde, war dort zu klein. Es wurde nämlich im Katharinenpalais mit Spiegeln, mit venezianischen Spiegeln und anderen Sockeln und so weiter vergrößert, weil der Raum dort größer war als das einzige Tabakkabinett. Und der Raum wiederum in Königsberg war dann zu klein, sodass Teile im Keller gelagert werden müssen. Dann wurde dort was zerstört, also viel wurde stark zerbombt und ab da verliert sich die Spur. Jeder, der da noch weiterlesen möchte, gerne ran. Das ist eine umfangreiche Thematik.
Das ist eine ziemlich große Thematik und da soll es in dem Hörspiel auch nur partiell drum gehen. Was mich interessiert hat, als ich das Bild gesehen habe, ich habe es jetzt hier gerade auf dem Bildschirm, es gibt von der Einweihung dieses Bild mit Gerhard Schröder und Putin und so für mich als politisch denkender Mensch war sofort die Frage im Raum, so als möchte gern Journalist, war das der Beginn der Männerfreundschaft? Also dieser Zeitpunkt, dieser Übergabe, das war ja schon eine tiefe Geste an den russischen Staat, diese Rückgabe dieses Bernsteinzimmers und also diese Replik, selbst wenn es eine Replik war, aber es war ja eine Geste in Richtung Russland. Und damit taten wir uns im Kalten Krieg ja schwer. Also den gab es nicht, diesen Weg.
Ja, da war uns Gärtchen natürlich sehr aufgeschlossen für solche Geschichten. Genau, also genau. Der hatte halt einfach, das muss man ihm, wenn er auch nicht alles gut gemacht hat, muss man ihm das lassen. Was das angeht, hat er sich einfach vom alten Pathos immer mal gelöst.
Obwohl man sich jetzt fragt, wie es jetzt.
Heute wissen wir natürlich, wie sich die Welt gerade aktuell verändert hat innerhalb der letzten Jahre. Und da muss man das natürlich schon alles wieder wesentlich kritischer betrachten, das Gespann Schröder-Putin. Aber das soll heute auch nicht Thema sein.
Das war nun meine Frage, die da entstand. Tron hat wohl dafür gesorgt, also so sagt es die Geschichte, dass gewisse Gegenstände aus diesem Bernsteinzimmer an Russland zurückgingen. Und der Generalleutnant Solnsekow sieht somit Tron, also T-Rex als Trons Erbe. So sagt er es auch.
Ja, genau.
Er sieht ihn sozusagen und im Grunde ist das der Moment, wo ihm die Aufgabe überträgt, mach doch an der Sache weiter. Und dieser General ist von der GRU, dem militärischen Geheimdienst. Und T-Rex soll sozusagen das Bernsteinzimmer finden, also das Originale, nicht die Replik.
Genau. Auf die Geschichte mit der GRU gehen wir jetzt auch nicht großartig ein. Mächtige Organisation, ziemlich schwierige und nebulöse Organisationen.
Aber davon gibt es eine ganze Menge und die trennen sich auch relativ schwierig. Es gibt immer Nachrichtendienste oder Geheimdienste, die also die Unterscheidung ist immer der Wirkungsbereich, ob nach innen oder nach außen. Und dann gibt es immer die Kettung, also die Verbindung, ob es eine Regierungsorganisation ist oder eine militärische. In dem Fall der GRU ist eine militärische Organisation. Aber wer da wieder mehr Interesse dran hat, der kann sich da auch reinlesen.
Wird aber auch in diesem Hörspiel noch ein ganz kleines bisschen erleuchtet. Denn, also das nebenbei gesagt, finde ich etwas, was ein bisschen seltsam ist in der Folge. Ja, also erst wird er mit Sack über dem Kopf, Knebel und Fessel, wird er in Flugzeug und Trala nach St. Petersburg verschleckt. Dann öffnen sie ihm die Augen, er blickt das Bernsteinzimmer, ist total gebannt von diesem wundervollen Licht, was da durchbricht und diesem Schimmer. Und er riecht förmlich und fühlt die Geschichte. Genossi Gennadi hält noch eine schwungvolle Rede und dann schwupp ist er plötzlich wieder in Berlin. Und ich dachte so, oh, was ein Aufwand. Hätte man jetzt dann nicht vielleicht auch ein Foto an Tempelhof getan?
Ja, hätte es nicht auch gereicht, ihm einfach den Sack in den Kopf zu ziehen und ihn gleich in seine Studentenbude zu zerren. Ich meine, wäre doch näher gewesen.
Ja.
Also, ja, okay, aber diese Mittel, das sind ja immer Fragen, die stellen sich bei so Hörspielen immer wieder. Jedenfalls ist man zurück in Berlin, man ist in der berühmten Studentenbude.
In der Berliner Suarezstraße.
In der Berliner Suarezstraße. Wie gesagt, der Außentermin steht noch aus. Wir werden da irgendwann mal ein paar Videos zu bei TikTok veröffentlichen.
Mit diesen zwei Folgen übrigens schon mal ein kleines bisschen gespoilert, wächst die Liste unserer Außenterminorte irgendwie ganz beträchtlich
an. Ja, leider ja. Ja. Und er sitzt dort mit Kim und Kim ist von der Begegnung, um es mal nett zu sagen, mit dem GAU noch leicht gezeichnet. Und
Das Gesicht ist blau.
Ja, genau. Ja,
also sie haben schon ganz ordentlich eine verpasst. Sie haben nicht gesagt, bitte bleib du mal hier, wir kümmern uns um Georg, sondern
Wenn sie bitte diese Kapuze kurz überziehen würden, dann genau. Auch das war nicht der Fall.
Genosse Ivan hat ihn einfach, nein, also das ist natürlich jetzt, hat nichts mit dem Namen Ivan zu tun, muss man ja wieder vorsichtig
alle sein. Alle Ivans bitte nicht beleidigt werden.
Um Gottes Willen.
Und Kim hat irgendwie keine Lust auf diese Recherchen, wahrscheinlich auch wegen der Vorerfahrung. Und dann gibt es ein Gespräch über den GRU und über asymmetrische Kriegsführung. Da wären wir jetzt auch nicht so weit. Aber Kim weist T-Rex dann darauf hin, dass die Zusammenarbeit mit dem GRU eventuell deutsche Dienste wie dem BND nicht gefallen könnten. Und da hat er ja durchaus einen guten Ansatz. Also es ist ja schön, wenn man sich da eine Kapuze über den Kopf ziehen lässt und mit dem plötzlich ganz, ganz pari ist. Es kann aber sein, also liebe Hörer, falls euch das je passiert, es könnte sein, dass es bei der Rückreise Leute gibt, die dann mit euch Gesprächsbedarf haben.
Ja, absolut. Nebenbei gesagt, erwähnt Kim noch eine ganz lustige Geschichte mit dem GRU. Ich glaube jedenfalls, Kim ist es. Und zwar, da bin ich aber nicht ganz so sicher, wie der Wahrheitsgehalt ist, vielleicht weißt du das eher, dass der GRU schon sehr lange Zeit wirklich vollständig verborgen vor den Augen auch des CIA und des MI6 überhaupt dort agiert hat. Und die haben dafür ein ganz witziges Prinzip, wenn es wahr wäre, fand ich es echt ein geiles Prinzip, weil sie einfach einen lauten und plumpen Geheimdienst wie den KGB davor geschaltet haben, der so viel Alarm gemacht hat, dass gar keiner mehr geguckt hat, weil er hinter dem steht.
Ja, das ist aber auch nicht so ungewöhnlich. Das machen die USA mit dem CIA auch so. Also man lässt ja bewusst manchmal CIA-Operationen durchsickern und erzählt von den wilden Heldentaten und diesen Männergeschichten. Und es gibt ganz andere Geheimdienste, die in einem ganz anderen Bereich dort stattfinden und die viel stiller arbeiten können dadurch.
Ja, deswegen finde ich das, aber ich finde es tatsächlich ein interessantes Prinzip, weil es weitet das Prinzip eben Angriff ist die beste Verteidigung, eben bringt das auf ein ganz neues Level und was
auf jeden Fall
ziemlich witzig finde.
Ja, und dann stellt sich innerhalb des auch eine interessante Frage, und zwar ist diese Recherche gefährlich? Und wenn man so sagen kann, ein Vorgänger von T-Rex, ein Herr Georg Stein, ist bei diesen Recherchen zu Tode gekommen.
Auch
ein
der übrigens aus Königsberg stammt. Ja, Königsburg oder Königsberg? Jetzt bin ich doch gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe beides geschrieben, siehst du? Königsberg.
Und auch ein Dr. Rode ist dabei verstorben. Und es gab auch innerhalb der Stasi Leute, und das habe ich mal nachrecherchiert, es gab Tatsache einen Paul Enke, der für die Stasi und für wahrscheinlich für den sozialistischen Bruder Russland auf der Suche nach dem Bernsteinzimmer war.
Ja.
Der hat damit aber 30 Jahre seines Lebens verbracht.
Hat aber auch umfangreiche Dokumentationen hinterlassen, die wirklich interessant sind und ja auch von anderen Leuten, unter anderem von Georg Stein, dann auch aufgearbeitet wurden.
Ja, aber man muss sehen, 30 Jahre Vollzeit ist schon Aufwand. Ne? Und da nicht zu Potte zu kommen, also das ist schon...
Das ist schon gut versteckt, muss man sagen. Hier möchten wir natürlich nochmal ganz kurz auf die Namensähnlichkeit von Georg Stein hinweisen. Auch den beiden Protagonisten bleibt das Ganze nicht verborgen. Wir haben also mal wieder einen Georg aus der Geschichte zeitnah verknüpft mit unserem Georg aus der Gegenwart.
Ja, das sind immer die kleinen Reminiszenzen, aber die finden wir auch ganz gut. Jetzt geht's weiter, es gibt eine neue Reise, und zwar es geht auf nach Königsberg. Und natürlich wird diese Reise im Southern Cross Reisebüro bei Nolo gebucht.
Selbstverständlich, wie könnte es auch anders sein?
Ich meine, ja. Er könnte das Nolo jetzt auch nicht mehr verkaufen, dass er woanders bucht.
Absolut nicht, das wird ja...
Und auffällig, wir sind noch in Zeiten der Reisebüros, wir sind noch nicht in Zeiten der Reiseportale im Internet oder der...
Ja, richtig, also, Nolo arbeitet nicht bei den Portalen mit den drei O's zum Beispiel.
Genau.
Was wir hier nicht nennen wollen. Oder dürfen oder können.
Also sollte uns mal ein Markenname rausrutschen, ist es natürlich unbezahlte Werbung. Da sei mal vorab gesagt, das kann schon mal passieren. Und man ist im Southern Cross Büro und da wurden noch Tickets gedruckt. Und
man hört den Nadeldrucker noch kreischen.
Und der Fernverkehr ging noch über den Bahnhof Zoo.
Ja.
Leute aus West-Berlin wissen, Bahnhof Zoo war so der Abreisebahnhof, wenn man irgendwo hin wollte. Dann stieg man nicht am Hauptbahnhof ein, weil den gab es
noch gar nicht. Den gab es noch gar nicht,
ja. Und dann gab es, der hieß noch Lehrter Bahnhof und war völlig unbedeutend. Und wenn man verreiste, dann verreiste man über den Bahnhof Zoo. Der Fernverkehr. Ja,
über den Lehrter gingen die Autotransporte ab, ne? Die Autozüge.
Nee. Die auch, das doch, in eine doch. Richtung, aber es gab zwei Richtungen und die anderen Autozüge, die gingen am Wannsee ab.
Ah ja.
Wannsee war der andere Verladebahnhof, da waren dann diese Anhänger aufgestellt. Genau, es gab Autoreisezüge, das für Veteranen erinnern sich.
Gut, auf jeden Fall sind wir wieder bei Nolo. Und es hätte mich auch stark gewundert, es geht natürlich kein Besuch bei Nolo, ohne dass Nolo mal wieder irgendwas Interessantes aus der Tasche zieht, in diesem Fall aus ihrem Ausschnitt.
Was ja ein interessanter Ort ist. Also erstmal wird sie gefragt, hat Tronje das Bernsteinzimmer erwähnt? Es gibt ja immer wieder diese, also die Recherche beginnt oft bei Nolo und außerdem ist es so. Und diesmal ist es für die Recherche zu einem Anhänger aus Bernstein interessanterweise mit dem Tierkreiszeichen Wassermann. Und Tron war gar nicht Wassermann, er war Zwilling.
Und er hatte es wohl schon lange, und zwar lange bevor er Nolo kennengelernt habe, die allerdings wiederum Wassermann ist. Und sie sagt, sie hätte ihr das wohl geschenkt, weil es ihr Sternzeichen sei.
Ja, aber Nolo bekam übrigens diesen Anhänger auf dem Kreuzberg geschenkt, wer nach Berlin kommt. Der Kreuzberg ist übrigens ein sehr schöner Ort. Da ist auch ein kleiner Park und da ist auch ein lustiger Biergarten.
Richtig.
So viel zum Reisetipp außerhalb des Hörspiels.
Ja, wer auch als Berliner noch nicht auf dem Kreuzberg gewesen ist, das ist gerade an den Sommerabenden, ist das eigentlich immer eine schöne Sache. Da ist eigentlich immer was los und eigentlich auch ein schöner Ort, finde ich.
Ja.
Vor allem ist das aber in dem Hörspiel ein Ort oder eine Stelle, die eine der geilsten Outtakes in dieser ganzen Serie produziert hat. Wer sie noch nicht gehört hat, die Outtakes werden hin und wieder auch mal mit abgespielt. Und
die kommen leider erst in einer ganz späten Folge.
Die kommen leider erst ziemlich spät, aber ich habe dermaßen gelacht, ich musste es mir auch immer wieder anhören, denn man spricht also über den Kreuzberg und Nolo sagt, Mensch, also wie kommen wir eigentlich auf den Kreuzberg? Weil Nolo sagt, jetzt wo ihr die ganze Zeit Königsberg sagt, wisst ihr, also Tron hat mir das ja am Kreuzberg gegeben und Königsberg und Kreuzberg klingt doch irgendwie gleich, ne? Und dann entwickelt sich das Gespräch, allerdings im Original ist es so, dass Nolo also beginnt und sagt, ah, Königsberg und Kreuzberg, das klingt doch irgendwie gleich. Und David Nathan sagt, nee, finde ich gar nicht. Es ist eine wundervolle Szene, ich kann es nur empfehlen, diese Outtakes mal zu hören, das ist lohnenswert.
Ja, die sind sehr cool. Sagt er nicht auch noch sowas und sie sagt irgendwie Königsberg, Kreuzberg und dann reiht sich noch David Nathan und sagt Unterberg. Und
ja, genau, Unterberg sagt
auch noch. Also mit dem würde ich auch gerne, ich glaube natürlich, dass er mich komplett konzeptionslos machen würde, aber ich glaube, mit David Nathan, ich sage es immer wieder, er kann mir von mir aus die Straßenverkehrsordnung vorlesen, ich fände es trotzdem gut und würde es mir anhören.
Ja, der ist auch so eine Art, ich kann es mir nicht anders vorstellen, auch wenn man sich die Outtakes und so ein bisschen diese Sachen hinter den Szenen mal anhört, wie schlagkräftig der ist so ein bisschen so ein literarischer D'Artagnan. Also ich glaube, den kriegt man einfach nicht mundtot. So, nein. Das ist einer, dem kannst du kommen, womit auch immer, dem fällt immer was drauf ein.
Und der hat auch ein schauspielerisches Talent, was ja in diesen Sprechrollen auch sehr wichtig ist, dass man es ein bisschen mitspielt. So, also jedenfalls hat T-Rex den Hinweis auf die Ortsnamen nicht ganz mitbekommen und vor der Reise besucht man noch jemanden, nämlich den, wie sagt man mal so,
den schmierigen Skandalreporter
Kai Siegmann.
Das kann man so richtig herauswürgen und es wird auch immer getan.
Ja, also Kai Siegmann, eine interessante Figur, ich mag sie, die ist auch immer sehr wichtig und angeblich finanziert der Spiegel die Ausgrabung zum Bernsteinzimmer, aber das Zimmer hat man irgendwie nicht gefunden, dafür viel vom Deutschorden und es geht so ein Thema los und ich möchte dir gerade mal was zeigen. Entschuldigung. Und es gibt auf den Deutschorden immer mal wieder, wenn man die Augen offen hat, wir waren kürzlich in Wien und da gibt es ganz unauffällig in kleinen Gassen gibt es Hinweise darauf. Und zwar, ich zeige es jetzt mal Dirk, er kann es gleich mal ein bisschen beschreiben. Man kommt an einem Haus vorbei.
Ja, jetzt ist Markus natürlich wahnsinnig viel. Also man sieht hier unten so kleine Verblendungen an ehemaligen, wahrscheinlich bodenständigen Fenstern, auf denen sowas wie eine kleine Krypta aufgemalt ist.
Also das sind Helme.
Ach, das sind Helme.
Das sind diese Ritterhelme.
Ah,
das
sind die Tempel. Mit dem Kreuzvisier, was man über die Nase klappte.
Genau.
Ah ja,
und das sind so Helmsachen. Und dann gab es einen weiteren Fund, das waren kleine Verschlagfenster.
Ja, das ist das Kreuz.
Genau.
Das ist das Kreuz des Deutschordens, übrigens noch lange Zeit für die Wehrmacht und die Luftwaffen benutzt. Und oftmals wird angenommen, dass es ein christliches Kreuz sei, aber es ist de facto gar kein christliches Kreuz, sondern das ist, da muss man sich dann ein bisschen in die Heraldik da mal ein bisschen mit einlesen. Eigentlich hat das nur was mit sich kreuzenden Streifen oder Stäbchen auf weißem Untergrund zu tun. Auch das wird im Hörspiel so ein bisschen thematisiert, aber das erhält einen nicht so wirklich. Ist ein mega interessantes Thema. Der Deutschorden ist meines Erachtens ohnehin ein sehr interessantes Thema. Alleine vom Wortstamm her, der Deutschorden wurde ja gegründet, lange bevor man überhaupt von Deutschland gesprochen hat.
Ja.
Das heißt, dieser Orden ist wahrscheinlich mit namensprägend für das Land, in dem wir hier leben. Da gibt es noch, also der lateinische Begriff war Ordo Teutonicum, wenn ich mich recht erinnere,
korrekt.
Was den die Teutonen natürlich sozusagen namensgebend beeinflusst hast. Unter Umständen den Teutoburger Wald, und es gibt noch ein Füllhorn von anderen Beispielen, wo sich dieser Stamm Teuto und Deutsch eben wieder abbildet. Also ein äußerst interessantes Konstrukt, eigentlich ganz einfach von Heilern gegründet und vom Papst als Ritterorden gemacht während der Kreuzzüge.
Aber was mich gefreut hat, deswegen habe ich dir überhaupt diese Fotos gezeigt, es ist also so, dass die Sitze des Deutschen Ordens Königsberg waren und Marienburg in Polen und so. Also da gab es Sitze, aber doch haben die Deutsche Ordenritter auf dem Weg durch die Lande ihre Zeichen hinterlassen. Und wenn man gerade in Westeuropa unterwegs ist, dann kann man die oft mit ein bisschen offenen Augen durchaus noch finden.
Ja.
Und die werden auch gerade an sehr alten Gebäuden noch erhalten. Und deswegen aus der Stadt Wien dieser kleine Fotobeweis, der in unser, wo ich mich sehr gefreut habe, weil es genau, weil ich ja wusste, dass diese Folge kommt und ich das mal mitnehmen konnte. Und auf der Fahrt, T-Rex und Kim sind da auf der Fahrt.
Das ist übrigens witzig, ne? Als er in Wien war, der Markus hat er mir das geschickt und hat gesagt, Recherche für die nächste Folge. Und ich habe noch gar nicht gerallt, was er mir damit eigentlich sagen wollte.
Wisst ihr?
Ja. Und so schließt sich der Kreis.
So geht die Sache zusammen.
Also haben wir den Bildungsauftrag heute erfüllt, das freut mich.
Siehst du? Schön so. T-Rex hat es auf der Fahrt mit Kim und auf der Fahrt fassen sie nochmal so ihre Informationen zusammen und bemerken, dass diese Reise erstaunlich glatt verläuft. An T-Rex Stelle wäre ich da auch erstaunt, ganz
ja,
ehrlich. Also.
Ja, das ist irgendwie jetzt witzig, ne? Also wie Markus es eingehend schon sagte, man hat sich hier vom GAU entführen und dann auch so ein bisschen noch als Pferdchen einspannen lassen. Da sagt Markus, da könnte es aber Gesprächsbedarf mit dem BND geben, wenn man aber wieder zurückkommt oder irgendwo anders. Und jetzt scheinen die Herrschaften aber so einflussreich zu sein, dass sich die Passkontrollen bei Georgs Reise doch irgendwie so auffällig in Grenzen halten.
Ja, also da wäre ich auch sehr verdächtig, ehrlich gesagt. Da würde ich sehr wachsam werden. So, und auf dem, als er auf dem Platz des ehemaligen Schlosses da eintrifft, ist er ein bisschen ratlos. Er weiß nicht, wonach er suchen soll. Er läuft da ein bisschen rum. Und wieder kommt es zu einer Zufallsbegegnung. Die Zufälle, denn er trifft auf
St. Clair. Dun, dun, dun,
dun. Also St. Clair ist da. Und wenn man weiß, also es gibt eine ganz einfache Checkliste, ja, zu ist es Zufall oder nicht? Dann gibt's eine Checkliste. Ist der Ort komisch? Check, ist er. St. Clair in der Nähe? Check. Gibt's eine Mission? Ja. Dann kann es kein Zufall sein.
Also St. Clair behauptet aber natürlich das absolute Gegenteil. Ja. Nein, obwohl, eigentlich behauptet er gar nicht das Gegenteil. Er scheint ja sehr gut informiert zu sein über Georgs Reise und deren Zweck.
Und er sagt, er folgt der Spur des Hermes Megistrus. Und,
richtig, des Hermes, des Gottes Tod des Ägyptischen, den die Gallier Teutates nannten, Teuto, die Teutonen, Ordo Teutonicus. Hier überschlägt es sich mal wieder vom Wortstamm. Ja. Und ich werde am Ende dieser Folge noch einmal zurückkommen, wenn es zieht sich. Die Etymologie, ne? Ich tue mich immer schwer mit dem Wort. Ist ganz schwer zu unterscheiden zwischen Entymologie und Etymologie. Entymologie ist der Wortstamm, die Wissenschaft der Wortstämme. Das zieht sich wie so ein roter Faden hier durch die gesamte Folge.
Ja, es gibt relativ viele Monologe. Also man kommt jetzt kommt die Frage auf, ob T-Rex und St. Clair die Begegnung, ob St. Clair ihm gefolgt ist und St. Clair sagt natürlich, nein, das ist Zufall und Schicksal und Bernstein findet er aber interessant, um es jetzt mal ganz Platz zusammenzufassen. Und dann kommt eine relativ lange Ausführung über Götter und über, also das ist dann auch so, das sind so ein aneinandergereihte, das ist so ein Monolog mit so einer aneinandergereihten Kette von Namen, die sich dann schwer replizieren lassen. Das werden wir auch hier nicht tun.
Die vor allem echt eher in so einem großen Knäuel mit losen Enden ausufern. Nun muss man dazu sagen, wir haben St. Clair ja nun schon öfter kennengelernt. Und St. Clair ist gerne mal, also eigentlich immer ziemlich gut dafür, erstmal so einen 5-Minuten-Monolog zu halten und dabei Vogelkot und Edelmetalle zu verknüpfen. Der macht da immer ein Fass nach dem anderen auf. Hm. Das ist, finde ich, schon ziemlich auffällig. Und böse Zungen würden vielleicht behaupten, okay, wir brauchen irgendwie noch 5 bis 10 Minuten in der Folge, hey, lass doch mal St. Clair einbauen. Ich glaube zwar nicht, dass es so ist, aber trotzdem wirkt es für mich immer so ein bisschen überkandidelt. Ja.
Aber er ist ja auch Druide und dementsprechend muss er sich auch in Bildsprache ausdrücken. Und er nennt ja auch während dieser Gespräche den Bernstein konsequent Ambo oder Brennstein. Und er ist ja auch sehr in diesem Thema verhaftet. Er erwähnte noch die Tabula Smaragdina. Und also da geht ja viel übereinander. Es ist ja sehr holprig.
Es überschlägt sich. Ne? Also das ist durchaus interessant, was er so von sich gibt. Und hier und da ein bisschen mal nachzulesen, das schadet dort auch nicht. Der Bernstein ist natürlich tatsächlich ein sehr geschichtsträchtiges Material. Ja, weil also unterschiedlichste Kulturen haben ihn gefunden, teilweise abgebaut, verehrt. Und zwar aus den unterschiedlichsten Gründen. Und alchemistisch gesehen, wenn wir jetzt tatsächlich mal von Alchemisten sprechen wollen, ist der Bernstein natürlich tatsächlich was Interessantes. Ne? Es ist also auch hier ein Stein, der unter Feuereinwirkung restlos verbrennt. Was durchaus interessant ist, was er da so erzählt, ist, dass zum Beispiel aus diesem versteinerten Baumharz das ist nicht so ganz so richtig, wie sie es sagen, dass daraus Kolophon hergestellt wird. Kolophon kennen die meisten Leute, die mal ein Streichinstrument gespielt werden. Mhm. Damit kreidet man so ein bisschen den Bogen ein. Gibt es so unterschiedliche. Das ist nicht so ganz richtig, aber er leitet das dann wiederum mit dem Kolophon über als Bestandteil des sogenannten griechischen Feuers. Mhm. Auch hier ist mein Tipp mal an die geschichtsinteressierten Leute, sich darüber mal zu informieren, weil das griechische Feuer ist eine Waffe, kurz gesagt, ich will ja nicht so weit abdriften, des Byzantinischen Reiches und hat in vielen Schlachten und in der damaligen Zeitepoche verhindert, dass der Islam nach Europa geschwappt ist, ne? Weil tatsächlich wurde in dieser Schlacht, haben die Byzantiner das abgewehrt und das griechische Feuer ist im Prinzip wie ein altertümlicher Flammenwerfer. Ne? Da wurde also ein Gemisch reingemacht aus Asphalt, teilweise eben auch Baumharz, hochbrennbare Sachen, das wurde angezündet, hatte eine Reichweite von ein paar Metern, was aber ausgereicht hat, weil das
die Schiffe standen eh nebeneinander.
Die standen eh nebeneinander und die haben sich mit Steinen beworfen. Ist jetzt
so. Die sind auch rübergeentert. Sie haben auch Nahkampf rübergeentert. Ne?
Richtig, also. Und trotz der Überlegenheit der Invasoren zu diesem Zeitpunkt gelang es, der byzantinischen Flotte die zurückzuscheinen. Und damit ist dies eine der geschichtsträchtigsten Waffen überhaupt. Wer den Ausflug mal machen möchte, gibt es noch ganz viel drüber zu erfahren.
Genau. Dann gibt es Sinclair Ausführungen über den Aufbau des Deutschordens. Da würde ich auch auf das Hörspiel verweisen, es zu hören. Das ist auch Sinclair-artig ausschweifend. Und aber es geht um eine interessante Bezeichnung, nämlich es fällt die Bezeichnung Baldur und die Erklärung, dass Baldur für Herr steht. Baldur steht für
den Gott Baal.
Genau, und dann
kommt bald,
genau,
das dann, Baltikum.
Genau.
Und hier sind wir irgendwo in der Wortklauberei gelandet.
Genau. Also dann gibt es so einen Wortschwall von Sinclair.
Also ich will das wirklich nicht runtermachen, weil das ist echt irre, was der da äußert.
Ja.
Und also der Autor, der an den Reden von Sinclair sitzt, dem gilt an dieser Stelle auch wirklich mal meine Anerkennung, weil so viel lose Enden tatsächlich zu einem Knäuel zusammenzukneten, ist ja auch schon eine Kunst für sich.
Auf jeden Fall. Also diese Monologe sind doch sehr ausschweifend und wir können da die hier so nicht aufarbeiten, weil dann wird es unsere Länge der Folge sprengen. Aber es gibt jetzt einen kleinen Überschnitt und es geht über und es stellt sich wieder mal in einem Helmut Krauss Monolog die Frage, waren die Deutsche Orden Ritter Teufelsanbeter? Das ist eine Frage, die sich aufhält. Und T-Rex und Sinclair besichtigen das Bernsteinmuseum. Es gibt in Kaliningrad ein Bernsteinmuseum.
Nebenbei gesagt, Kaliningrad ist der ehemalige Name von Königsberg.
Genau. Nur,
dass man das jetzt nicht durcheinander bringt.
Genau, dort befindet sich ein 1979 eröffnetes Bernsteinmuseum und dort sind sie. Und dann gibt es eine interessante Nebenfrage, nämlich T-Rex stellt die Frage, ob die Deutschohrenritter keine guten Christen waren. Und dann sagt Sinclair in seiner offenen Art, wie er immer so ist, er sagt, was ist christlich? Alles und nichts. Und das ist ja immer in seiner philosophisch-druidischen Art da unterwegs. Was aber gut ist, weil ich finde, solche Aussagen lassen immer so Luft für die eigenen Gedanken. Die wirken so wertlos, also so quasi so richtungslos, aber das ist genau der Moment, wo immer eigene Gedanken einsetzen.
Mhm.
Und dann gibt es eine Bezeichnung, die ich natürlich zu dem Hörspiel passend sehr finde. Und Bernstein wurde bezeichnet als Tränen der Götter, sehr pathetisch.
Und als das Rote Elixier.
Ja. Und war begehrt, selten und somit auch teuer. Jetzt muss man dazu sagen, ich glaube aber, dass die Bernsteinbegeisterung als Schmuck immer so ein bisschen in meinem Kopf immer ein bisschen mit Einschlüssen einhergeht, ne?
Nein.
Weil da Tiere eingeschlossen wurden und so.
Nein,
so,
dass nein, muss ich dir ganz einfach erstmal sagen, der ich selbst von Bernstein immer wieder aufs Neue fasziniert bin. So er denn klar ist. Also nebenbei gesagt, ich trage keinen Bernstein und ich würde es auch nicht tun. Ich glaube, es wird auch hart albern aussehen. Aber das Material, ich bin ja in jungen Jahren auch mal so ein Mineraliensammler gewesen. Also bist du so einer, der so Steine gesammelt hat und so. Also ich war einer von den coolen Typen. Und da war immer das Ziel auch mal Bernstein. Natürlich habe ich, wenn ich am Meer war, ich habe natürlich immer gesucht. Ich habe natürlich nie einen gefunden. Irgendwann habe ich mir dann tatsächlich, keine Ahnung mehr, wo es war, habe ich mir dann tatsächlich einen Bernstein gekauft. Dieses Material hat mich schon immer fasziniert. Und das noch lange, bevor Steven Spielberg seinen Film mit den großen Dinos gedreht hat. Das heißt, diese Einschlüsse, die waren mir früher gar nicht bewusst. Aber das Material ist schon absolut faszinierend. Wobei man sagen muss, es gibt ja trüben Bernstein und es gibt klaren Bernstein. Und beide sind auch im Bernsteinzimmer verarbeitet. Der klare ist der, der mich immer so fasziniert hat. Weil tatsächlich ist die Farbe wirklich, wirklich eine wundervolle Farbe. Mhm. Und die Tatsache fand ich schon immer interessant, dass man so, dass das Licht klar durch einen Stein durchscheinen kann. Das hat mich bei Bergkristall auch immer fasziniert. Und dazu ist Bernstein aber eben auch noch sehr leicht. Also, und es macht ein anderes Geräusch, wenn man das an die Zähne klicken lässt und so weiter. Das heißt, hier ist natürlich schon vorprogrammiert, dass sich da irgendwann mal Legenden drum spinnen. Ich bin da also ganz anders. Ich finde das Material an sich wirklich sehr hübsch anzusehen.
Okay. Also mich hat, da bin ich jetzt, das ist interessant, aber das wahrscheinlich müssen sich zwei Leute an diesem, an dieser Thematik so treffen, wie wir uns treffen. Mich berührt Bernstein so gar nicht, weil Stein, weißt du? Also ich habe da so gar kein Gefühl zu, interessanterweise, aber ich bin auch kein Schmuckmensch. Dementsprechend hat sich das nicht ergeben. Aber wir müssen nochmal zurückkommen. Es gibt einen sehr interessanten Überschnitt. Man unterhält sich so ein bisschen über den Aufbau des Ritterordens und man kommt auf die sogenannten Balleien. Die Balleien sind so, wie soll man sagen, Ordensprovinzen und eine Ballei hat mehrere Komtureien und also mehrere Kommandopunkte und der Leiter einer Ballei war entweder der Baili oder der Landkomtur, alles jetzt schöne Begriffe, und darunter waren halt diese Ordenstruppen, wie man so sagen. Und dann steht die Frage an St. Clair, warum waren die Deutschordenritter so weit oben in der Struktur? Hatten sie vor, so eine Art Gottesstaat zu errichten? Und das wird nicht so richtig beantwortet. Ich glaube auch nicht.
Das wird in der Geschichte auch nicht so richtig beantwortet.
Genau, aber natürlich ist es schwierig, weil es waren immerhin Ritter und sie waren immerhin bewaffnet und natürlich hatten sie ein Interesse, diese Kämpfe zu führen. Es ist ja eine sehr romantische Darstellung, die wir in Filmen oft sehen, dass die pure Anwesenheit dazu geführt hat, dass alle zur Seite wichen, nur weil sie in bunten Klamotten ankamen. Das hat vereinzelt sicher mal stattgefunden.
Mit Sicherheit hat das vereinzelt stattgefunden.
Aber im Großen und Ganzen ging es ja doch um Kämpfe. Und natürlich hat man mit Kämpfen immer das Ziel, seinen Einfluss, seine Macht zu
verbreiten. Ja, zumal ich meine, dass der Templerorden doch durchgehend und auch eigentlich quasi bis zum effektiven Ende kann man ja nicht sagen. dass eben die Ritter, der Ritterstand im Templerorden eben sehr lange erhalten geblieben ist, eigentlich bis heute. Und es ein relativ kriegerischer Orden war. Der Templerorden war doch eher dem Ritterstand als dem heiligen Glauben verpflichtet. Das ist jetzt eine sehr gewagte These. Bitte, liebe Tempelritter, verfolgt mich nicht dafür. Ich habe keine Ahnung von dem, was ich rede. aber geschichtlich gesehen ist das, glaube ich, doch durchaus. Während der Deutschorden ja tatsächlich irgendwann die Rittereigenschaft, die ist ja vollständig in den Hintergrund getreten und man hat sich wieder zu einer religiösen Bruderschaft zusammengefunden. Hier sind also zwei ganz unterschiedliche Modelle am Werk.
Also, Entschuldigung, es gibt noch eine Sache, die dort vorkommt. Ich würde dann gerne ins nächste Kapitel kommen. Eine Fähigkeit, eine besondere Fähigkeit, die der Bernstein hat, ist die der statischen Elektrizität. Und da gibt es so eine lustige Wortaneinanderreihung, wo man sagt, Bernstein gleich Elektron gleich Elektrizität gleich Tron.
Oh, herrlich, oder? Diese Wortstämme.
Wahnsinn. Also da ist wirklich die Kreativität, die finde ich super und die macht auch da Spaß. Gehen wir ins nächste Kapitel. Es gibt wieder einen schönen Helmut Krauss-Mono, der richtig abliefert in der Folge. Und T-Rex ist zurück in seiner, und jetzt kommt's, aufgeräumten Studentenbude. Und
Das soll sich bald ändern.
Und er fasst seine Ergebnisse zusammen und witzige Szene, Kim Schmidtke ist auch da, aber T-Rex hat vergessen, dass er da ist. T-Rex hat vergessen, dass also, er da ist. Ich möchte auch das mal so tief in meine, also sollte das je passieren, liebe Hörer, dass wir hier sitzen und ich plötzlich erschrecke, weil Dirk mir gegenüber sitzt, dann ist
aber dann haben wir es geschafft, uns so in die Materie zu fuchsen, dass wir wirklich alles um uns herum vergessen haben. Das ist natürlich alles fürs Publikum.
So, und jetzt kommt die Bernsteinzimmererklärung. Wie sahen die Erbauer diesen Bernstein als Wert oder wie, im Prinzip ist es fossiler Baumharz, ne? Und es ist auch kein eigenständiges Mineral. Es ist ja eine Mischform, weil es gibt ihn in sehr verschiedenen Formen und Farben.
Ja.
Also Bernstein gibt es wirklich ganz viele Ausführungen von einem sehr hellgelben bis schon fast leicht bräunlich, hellbräunlichen Bereich, wie du sagst, in klar, in milchig. Also es gibt ihn in sehr vielen Wand. Und das änderte sich auch um 17.05 war es. Nein, um 1750, man merkt doch, es ist fortgeschrittene Zeit nach einem Arbeitstag, um 1750 änderte sich das Verständnis zum Bernstein. Und es war nicht mehr so ein es gab andere Werte sozusagen, ne? Also
die Legendenträchtigkeit hat halt nachgelassen und man hat es irgendwann ist es halt einfach zu einem Schmuckmaterial ist es sozusagen verkommen. So, man hat eben
verkommen.
Ich habe mich jetzt auch ein bisschen schwer getan mit dem Wort, aber genau das ist es ja. Ne? Also wenn man jetzt so eine Geschichte nimmt und Bernstein war eben sehr, sehr lange Zeit in der Menschheitsgeschichte was ganz Besonderes. Es wird ja auch hier erwähnt, dass der Bernstein grundsätzlich, wenn er gefunden wurde, der Landesobrigkeit gehörte. Und zur Widerhandlung wurde mit dem Tode bedroht zumindest.
Das ist aber nicht so ungewöhnlich. Du darfst aus vielen Ländern auch keine Muscheln ausführen im Urlaub oder du darfst zum Beispiel keine Steine aus südlichen
Freilich, Ländern. Aber die Todesstrafe, gell? Da ist schon...
Ja, da gibt's Grenzen.
Ist schon aber, hier und da so ein bisschen was anderes. Aber Dirk.
Kleinigkeit, Todesstrafe, Schnickschnack.
Ja gut, aber genau gehen wir mal in diese Zeit zurück. So heutzutage sagt man ja, okay, das soll auch dem Naturschutz dienen und dem Nicht-Ausplündern von Naturschätzen und so weiter. Natürlich wird das alles unter Strafe gestellt und finde ich auch gar nicht so verkehrt so. Aber damals hat sich doch darum noch keiner Gedanken gemacht. Wenn aber dort Bauer XY, ich darf jetzt wieder keine Namen sagen, wenn Bauer XY jetzt oder Landwirt XY einen Bernstein gefunden hat und den nicht beim örtlichen Landvogt abgeliefert hat, dann konnte das halt schon sein, dass er auf dem Richtblock gelandet ist. Und das ist schon ein bisschen ungewöhnlich auch für die damalige Zeit.
Ja, und obwohl man sagen muss,
ist ein Zeugnis der Legendenträchtigkeit dieses Materials.
Legende ist ja mal das, was man... Das ist ja immer eine Legende, ist ja immer eine Erzählung, eine Form davon auf jeden Fall. Und was ich interessant finde, ist das, und das wird hier auch so ein bisschen erwähnt, und das finde ich auch richtig, es gab ja diesen Tauschhandel, da hat man vorhin erzählt, dass man 55 Soldaten waren, das übrigens, ich habe es notiert.
55.
Man kriegte 55 lange Kerls. Königshäusern, und das war ja der Kaiser letztendlich, diese ganzen Herrschaftshäuser, denen ist ja ein gewisser Magie und Mystizismus eigen. Und das ist auch deren Erhalt und deren Darstellung gibt das auch her. Und man hat so ein bisschen, also es gibt ein Beispiel, und ich weiß gar nicht, ob ich es mir nur notiert habe, ob es da genannt wird. Also es gibt ja auch Sachen, die finden bis heute außerhalb der Öffentlichkeit statt. Also die Salbung von Prinz Charles.
Jetzt. Ja, auch von Queen Elizabeth, ne? Das wird
Jetzt Prinz Charles, ist ja gerade erst passiert, ne? Dieser Salbungsvorgang, der findet, egal wie gut wir heute vernetzt sind, nicht in der Öffentlichkeit
statt. Es soll eben nicht entmystifiziert werden, genau. Ne? Weil eben sowas ein bisschen auch dabei ist. Und das muss ich sagen, das ist an dieser Stelle, kommt ja hier auch so ähnlich zum Gespräch. Finde ich einen wirklich interessanten Ansatz, nämlich dass. Ich weiß nicht, wollen wir das überhaupt? Doch, ich würde das gerne vorwegnehmen, weil ich es total genial finde, dass diese Errichtung des Bernsteinzimmers tatsächlich in einer Stadt, in einer Zeit stattgefunden hat, in der es noch keine preußische Krone gab. Also, beziehungsweise sie kam gerade mit Friedrich dem Ersten. Und tatsächlich finde ich die These, sie ist gewagt, aber gar nicht so abwegig, dass man das Bernsteinzimmer damals hat erbauen lassen für Friedrich den Ersten, dass er es hat erbauen, um seine Krone von Gottes Gnaden zu rechtfertigen und überhaupt zu legitimieren, finde ich einen äußerst interessanten Gedanken, den man mal nachgehen könnte.
Der ist auch nicht dumm, weil sich Königshäuser immer mit großen Bauwerken darstellen. Also ich meine, es ist ja, das haben andere ja danach auch probiert und heute wirkt es ein bisschen lächerlich, heute ist es anders. Ich glaube, der Präsidentenpalast von Putin hat, glaube ich, 1000 Zimmer oder so. Also heute hat diese Gigantomanie, ne, die ist heute...
Ich weiß es nicht, ich habe ehrlich gesagt nicht gezählt.
Ich war letztens auch da und habe gedacht, aber ich bin dann irgendwann, man kriegt es ja auch
Fuß. Die Hälfte habe ich durch den Sack über den Kopf auch gar nicht mitbekommen.
Als ja durchgeschliffen wurde, es war furchtbar. Aber Symboliken sind ja wichtig für Königshäuser in aller Form und natürlich auch durch Bauwerke. Und sie sind auch gut darstellbar und zeigbar. Ne? Also es ist halt, ich meine, in dem Bernsteinzimmer werden nicht viele Leute gewesen sein, jedenfalls nicht vom normalen Volk. Aber es ist eine gute Sache auch, anderen Besuchern zu zeigen, guck mal, was ich darstellen kann oder was ich herstellen kann.
Ja, das genau. Und dann aus diesem Legendenstein auch noch, das ist natürlich was, was die Leute damals beeindruckt und natürlich auch bestätigt hat. Ja.
Genau.
Also toller Ansatz, kann man mal weiterdenken.
Genau, und dann gibt es im nächsten Kapitel, T-Rex trifft Nolo auf dem Kreuzberg in Berlin, und dort hatte Tronja, wenn wir uns zurückerinnern, Nolo diesen
Wassermann-Anhänger gegeben.
Den Wassermann-Anhänger, das
Bernstein. Den aus dem Bernstein, dem roten Elixier. Genau. Ich sag das nicht umsonst, da kommen wir in der nächsten Folge drauf.
Genau, aber es gibt, und die Frage steht natürlich im Raum, warum dort? Warum dieser Ort? Ne? Und ja. weil man dort auch das Eiserne Kreuz findet, genau wie auf der Quadriga. Und das,
die haben sie vorher nämlich besucht.
Genau.
Und natürlich, das Eiserne Kreuz öffnet, das findet man auch auf dem Kreuzberg, und nur deswegen konnte Tron den Anhänger dort an Nole übergeben.
Völlig logisch.
Entwaffnend, ja. Auf die eine oder andere Weise.
Also manchmal, ja, es geht einem manchmal beim Hören so, dass man so ein bisschen in sich hineinguckt und denkt, klar.
Also, ja.
Das ist dann so, man sitzt und denkt, ja, Wale. Ist doch logisch. Also man so völlig wirr sagt man irgendwas, weil man dann, und aber
es ist aber, denke ich, auch mit einem gewissen wissenden Schmunzeln in der Produktion ist das auch schon so gehalten, weil am Anfang fand ich es teilweise, also als es die ersten zwei Mal auftauchte, fand ich es ein bisschen verstörend. Mittlerweile finde ich es ehrlich gesagt ganz niedlich und hat so ein bisschen Charakter bekommen, dass manchmal so eine Themensprünge gemacht hat und denkt so, hä? Ah, ja, passt schon.
Oh. Passt schon, ist schon in Ordnung. Ja,
genau. Geht weiter.
Dann gibt es natürlich ein Auftauchen, General Gennady taucht auf, natürlich.
Generalleutnant.
Ja, man sagt übrigens bei Generälen nicht mehr den Anhänger. Es gibt einen Generaloberst, einen Generalleutnant. Bei Generälen ist es nur noch der General.
Genosse Gennady also auf jeden
Genosse
Fall.
Genosse Gennady taucht auf und er und Nolo haben ein kleines Gespräch miteinander. Vertiefen wir jetzt nicht weiter. Es gibt dann die Schlussszene. Ich würde gerne, weil ich würde gerne diese Lücke lassen, weil die Leute sollen
nochmal. Ja, anhören. Man möchte eigentlich gerne drüber reden, aber hören wir, wir lassen es.
Also wir lassen es euch, diese Lücke, das Gespräch von Nolo und Gennady, das ist halt interessant. Und das würde ich bewusst offen lassen und würde jetzt gerne in die Schlussszene kommen. Und man ist bei Nolo zu Hause und sie kocht wohl sehr mittelmäßig.
Aber sie kocht für Georg.
Und beide essen gemeinsam.
Ha, und also, da hätte es auch Katzenfutter hinstellen können und Georg wäre begeistert gewesen.
Ja, und wir wissen alle, wenn Frauen für uns kochen, die Sache ist dann so gut wie geritzt. Und,
was ich schon an Katzenfutter in meinem Leben gegessen habe. Scherz.
Nein, echt?
Habe ich probiert, ja, aber es ist
kein Erlebnis.
Die Geschichte ist halb so haudegenhaft, wie sie klingen mag, weil ich habe mal im Futterhaus gearbeitet während des Studiums und da probiert man so allerhand, ja.
Okay, würde ich nicht drauf kommen. Auf jeden Fall.
War übrigens wirklich alles andere als bezahlte Werbung.
Also interessant ist, und das jetzt kommen wir doch so ein bisschen auf das Gespräch, aber also was rauskommt, ist, Nolo und Gennady sind Geschwister und sind beide aus Usbekistan. Und Nolo wurde zur Adoption freigegeben und Gennady nicht. Und daraus entsteht so ein bisschen, Nolo hat Geheimnisse.
Nolo hat Geheimnisse und die führt sie auch ganz offen weiter. Denn Georg möchte ja gerne ein bisschen mehr wissen. Aber sie hält ihn da relativ kurz mit, weil sie ihm den Eindruck vermittelt, dass da auch vieles nicht so Schönes passiert ist, so mit der Adoptionsfamilie und tralala. Aber eigentlich erschließt er sich das mehr oder weniger alles selbst und sie sagt eigentlich, möchte darüber nicht reden, vielleicht irgendwann mal. Genau. Und damit lässt uns Nolo im Regen oder beziehungsweise in ihrer Küche stehen.
Genau.
Was ja auch ganz gut ist, wäre jetzt blöd, wenn jetzt, ach und übrigens, ja, genau, das wäre jetzt am Ende der Folge ein bisschen drüber gewesen, zumal wir ja ohnehin schon viele, viele Säcke viel aufgeknüpft Inhalte haben
heute. Und die Folge auch ganz schön lang geworden ist dafür, dass sie eine der kürzesten im Zyklus ist.
Witzig, oder?
Ja, interessant. Die hat doch viel, viel Stoff vor sich hergetragen. Und jetzt ist natürlich meine Frage, diese, wie ich sie nenne, samtig steinige Superstory.
Ich habe diesmal ja gelernt in den letzten Folgen, dass du immer sowas machst und ich hätte es eher als exzessive Erörterung etymologischer Erwägungen gesagt. Aber
und du bist und bleibst ein Angeber, aber das ist völlig in Ordnung für mich. Es ist völlig in Ordnung für mich. Aber trotzdem, Butter bei die Fische, Bewertung. Hau mal raus. Ich gehe jetzt mal voraus. Ich glaube, wir sind uns heute das erste Mal uneinig.
Ich fürchte das auch, weil ich muss es ein bisschen aufspannen. Also ich habe jetzt bei der Folge, bei der Besprechung habe ich wirklich viel Spaß gehabt. Ja. Was ich an der Folge mag, ist, dass hier wirklich unglaublich viele wirklich interessante Themengebiete angesprochen werden.
Also eigentlich müsste Wikipedia denen danken, weil die kriegen danach
richtig eine irre Form von Zugriffen. Ganz ehrlich, hätten wir noch Call-by-Call-Verbindungen, um Gottes Willen. Ja, das wäre so eine katastrophale Folge gewesen. Ist aber auch wirklich viele, trifft auch an vielen Stellen wirklich meinen Geschmack, wo man gerne mal mehr drüber wüsste und auch schon das eine oder andere drüber weiß. Also was das angeht, ist die Folge sehr thematisch vollgestopft mit vielen coolen Dingen. Aber die Folge kriegt von mir höchstens eine 2,5 Punkte, weil die Folge ehrlich gesagt richtig ist. Nein, also sie ist nicht aber da ist nix. Das Ding wirkt so krass. Also übrigens an alle Leute, Markus verzieht gerade das Gesicht, weil er hat, glaube ich, gedacht, ich fand die Folge richtig geil. Wahrscheinlich.
Und es ist wirklich, es ist nicht zu packen. Ich drehe jetzt mein Tablet um und du kannst meine Bewertung vorlesen.
Ja, Leute, da stehen 2,5 von 5 Punkten.
Also ganz
ist witzig, wir haben diesmal nicht vorher gesprochen, manchmal machen wir es ja.
Aber wir zeigen uns eigentlich nie die Bewertung und das ist wirklich interessant.
Diesmal,
ja. Der Inhalt ist gut, aber er klaut der Folge den Flow.
Ja, richtig, das Ding hat keinen Flow, sondern im Prinzip wird der Protagonist eigentlich nur von einem, man muss sich das wirklich bildlich vorstellen, von einem Thementopf in den nächsten geworfen.
Und auch so an eine Station. Er kommt in Kaliningrad an, er kommt da an, er wird entführt, er macht dies, er macht das.
Genau.
Und immer so. Und dann entsteht da so ein Redeschwall und dann ist er wieder weg.
Ja. Ne? Ja, genau. Man muss sich das vorstellen wie so ein Lollipop. Und du hast hier irgendwo so eine Batterie von 10 Toppings und der wird immer in einen reingestopft, rausgezogen. Ja. Und so wirkt für mich diese Folge so ein kleines bisschen.
Ja.
Was der Tatsache nicht entgegensteht, dass wir auch hier wieder coole Sprecher haben und eben tolle Thematiken. Aber normalerweise lasse ich mich dazu hinreißen. Ja, durch eine Thematik, die mir sehr gefällt, auch gerne mal mein Punkteergebnis am Ende ein bisschen nach oben zu korrigieren. In diesem Fall ist das wirklich nicht der Fall. Dennoch ist meine Empfehlung wirklich an alle diese Folge mal sehen. Das ist echt ein bisschen seltsam bei 2,5 Punkten. Aber wir müssen es natürlich insgesamt in den Vergleich setzen. Also man muss sie auf jeden Fall gehört haben, schon um der nächsten Folge willen.
Also der Zyklus von 100 Folgen wird nicht jetzt komplett zerstört, weil es diese Folge gibt. Das wäre jetzt völlig ungerecht. Aber es ist im Einzelnen betrachtet und unsere Folge geht über diese Folge und deswegen betrachten wir sie einzeln. Dann ist diese Folge ein bisschen unharmonisch und ein bisschen in sich so ein bisschen klotzig und
klotzig ist ein schönes
Wort. So diese Aneinanderreihung von Massen. Und deswegen ist sie im Einzelnen betrachtet nicht so eine ideale Folge. Aber im Zyklus betrachtet passt sie halt rein und sie führt uns in die nächste Folge. Die wir in der nächsten Folge besprechen, ist halt die Folge Durst. Und da wird das sehr wichtig.
Richtig. Und an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir das erstmal und werden erstmal unseren Durst stillen, bevor wir uns mit dem anderen Durst beschäftigen.
Ja, also wir verabschieden uns von euch. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns teilt, wenn ihr uns anschreibt über Insta, ihr könnt uns Kritik schicken, ihr könnt euch uns Positives schicken.
Auch was Korrektur von dargestellten Sachverhalten angeht, ja. Also wir erheben hier keinesfalls irgendwo den Anspruch, irgendwo gut gebildete Hobbyarchäologen und Historiker zu sein. Das heißt, vieles ist irgendwie selbst zusammengelesen und manchmal vielleicht auch im Laufe der Zeit schon ein bisschen verklärt im Gehirn. Also korrigiert uns ruhig, man lernt auch immer gerne dazu, habt da bloß keine Scheu.
Und ich schließe diese mittlerweile einstündige Folge mit einem idealen und exklusiven Angebot, da wir hier einen sozusagen One-Take-Podcast machen und das ohne Schnitt auch so veröffentlichen, gibt es das einmalige Angebot von uns. Alle unsere Versprecher könnt ihr gerne zusammensammeln und im Schnitt zu einer Folge machen und ich verspreche euch, wir werden sie unter Nennung eures Namens veröffentlichen.
Absolut, was eine geile Idee. Das hat er mir vorher noch nicht gesagt.
Das werden wir so tun. So, damit sind wir für heute raus. Mein Name ist Markus Kosinski, mir gegenüber war der wunderbare Dirk Fenske.
Das wie Daniel, Genosse Markus.
Und wir sind raus.